Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem sich womöglich eine Kehrtwende beim Brexit, beim Ausscheiden der Briten aus der EU abzeichnet. Die Labour-Partei, jedenfalls die größte Oppositionspartei auf der Insel, unterstützt jetzt unter Umständen ein zweites Referendum. Was das bedeutet, welche Chancen diesem Vorstoß eingeräumt werden, dazu gleich erste Informationen aus London. Und wir ordnen das dann auch ein im Gespräch mit Franziska Brandner, der europapolitischen Sprecherin von Bündnis 90, die Grünen im Bundestag. Außerdem, wie geht es weiter in und mit Venezuela? Und aus der Innenpolitik in Berlin gibt es Streit um einen Vorstoß von Justizministerin Barley von der SPD. Sie will die Maklergebühr bei Wohnungs- oder Hausverkäufen neu regeln, zum Unwillen der Union. Doch damit erst einmal nach London, zu der etwas überraschenden Nachricht am Abend, dass sich die Labour-Partei nun doch für ein zweites Brexit-Referendum ausspricht, sollte man, was absehbar ist, mit den Verhandlungen nicht weiterkommen. Friedbert Meurer in London, ist das für Sie auch eine Überraschung? Ist das ein Richtungswechsel? Weil bisher war die Labour-Führung doch eher gegen eine zweite Volksabstimmung oder da sehr zögerlich.
Also es ist, was Jeremy Corbyn, den Labour-Chef, angeht, ganz klar ein Richtungswechsel. Und ich muss sagen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das kommt ziemlich überraschend. Corbyn ist eigentlich in den letzten Wochen ja eher weggeduckt, denn wenn man sich vor Augen führt, es gibt da einen Parteitagsbeschluss vom September, der eigentlich vorsieht, erstens, wenn Theresa May Deal abgelehnt wird im Unterhaus und dann die Forderung von Labour ins Leere läuft, Neuwahlen anzusetzen, dann muss zweitens ein zweites Referendum angesetzt werden. Das ist Parteitagsbeschluss, an den sich Corbyn im Prinzip die ganze Zeit jetzt nicht gehalten hat. Seit heute Abend aber doch.
Weiß man oder können Sie vermuten, was hinter diesem Schwenk steht? Ist das die Angst, dass die Fraktion auseinanderbricht?
Ich denke, genau das ist es. Es sind in der letzten Woche 9 Labour-Abgeordnete aus der Fraktion ausgetreten, aus unterschiedlichen Gründen. Aber 8 sind doch klare EU-Befürworter und überwiegend auch Politiker, die für ein zweites Referendum sind. Corbyn ist von seinen Leuten, ja, dazu getragen worden, endlich diesen Sprung zu machen, zu sagen, ich bin jetzt für ein zweites Referendum. Man hat ihm klar gemacht und ihm ist auch selbst klar geworden, wenn er es nicht tut, dann zerreißt es seine eigene Partei. Die Fraktion ist überwiegend EU-freundlich und er musste da jetzt springen. Der Druck im Kessel ist so groß geworden.
Wenn es dazu kommt, dass die Labour-Partei das fordert, das einbringt, ist denn dafür für diesen Vorschlag überhaupt eine Mehrheit in Sicht für eine zweite Abstimmung?
Im Moment muss man, ich finde, klar sagen, nein, es ist keine Mehrheit in Sicht. Ganz einfach, wenn man sich mal folgende Rechnung vor Augen hält. Labour hat natürlich als Oppositionspartei keine Mehrheit im Unterhaus. Jetzt kann man auch die anderen Oppositionsparteien dazu addieren, die Schottische Nationalpartei, die Liberaldemokraten, die sind alle für ein zweites Referendum. Dann reicht das natürlich trotzdem noch nicht. Und vor allen Dingen gibt es doch einen beträchtlichen Anteil in der Labour-Fraktion an Brexit-Befürwortern und darüber hinaus an Remainern, die sagen, das können wir nicht machen, das wäre Betrug an der Bevölkerung. Wir haben das Ergebnis des Referendums zu respektieren. Also ich denke, am Mittwoch, falls und wenn dieser Antrag gestellt wird, und danach sieht es aus, wird er keine Mehrheit bekommen. Trotzdem ist das aus Sicht der Befürworter eines zweiten Referendums schon ein Quantensprung. Ohne Corbyn haben sie keine Chance. Jetzt haben sie eine kleine Chance.
Ist denn abzusehen oder wäre denn abzusehen, wenn es eine solche zweite Abstimmung gäbe in der Öffentlichkeit, in der britischen Öffentlichkeit wird diese Forderung ja auch immer wieder vertreten, ist denn abzusehen, wie eine solche zweite Abstimmung ausgehen würde?
Also die Umfragen sagen in letzter Zeit voraus, dass Remain gewinnen würde, der Verbleib in der EU. Dazu muss man allerdings sagen und wird auch immer wieder gesagt, diese Umfragen hatten wir auch vor dem 23. Juni 2016 gehabt. Und dann kam über Nacht die Überraschung, es gab eine Mehrheit für den Brexit. Also gemessen daran, welche Hiobsbotschaften es die ganze Zeit gibt, welche Rückschläge, welche, ich sag mal, Erkenntnisse mittlerweile die Briten gewonnen haben über den Versuch, die EU zu verlassen, muss man sagen, ist es insgesamt die öffentliche Meinung noch ziemlich knapp. Also ich hielte das für nicht gelaufen, wenn es zu einem zweiten Referendum käme.
Friedbert Meurer, unser Korrespondent, direkt aus London. Die Labour-Partei kann sich jetzt also doch vorstellen, ein zweites Referendum über den Brexit zu unterstützen. Franziska Brandner ist europapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Davor war sie im Europaparlament mit Außenpolitik befasst und hat auch gute Kontakte nach Großbritannien. Guten Abend, Frau Brandner.
Guten Abend.
Frau Brandner, dass die Labour-Partei nun doch ein solches zweites Referendum in Erwägung zieht, wie sehr überrascht Sie das?
Mich hat es auch überrascht und meine erste Frage war natürlich, warum erst jetzt? Also Herr Corbyn, der Chef der Labour-Partei, hat ja auch keine glückliche Figur gemacht in den letzten Wochen und Monaten, hatte eben auch nie eine klare Haltung und hat in diesem ganzen Brexit-Chaos auch seinen Beitrag geleistet. Von daher hat mich das überrascht, der erste Reflex war so spät und dann, naja, vielleicht nicht zu spät.
Begrüßen Sie das? Ist das eine gute Entwicklung aus europäischer Sicht?
Also ich finde es richtig, dass man auch noch einen weiteren Ausweg aus diesem Deadlock, also aus dieser Sackgasse aufzeigt. Und zwar, dass man sagt, die Bevölkerung kann jetzt nochmal darüber abstimmen, ob sie sich so den Brexit wirklich vorgestellt und gewünscht haben. Das finde ich sehr legitim, zu sagen, bei dem ersten Referendum war alles Mögliche den Menschen versprochen worden, das Blaue vom Himmel runter versprochen worden. Und jetzt ist es konkret. Und zu sagen, im Parlament gibt es für nichts eine Mehrheit. Es ist total in der Sackgasse und jetzt lassen wir die Leute nochmal drüber abstimmen. Das finde ich legitim und jetzt wird man sehen, ob es dafür eine Mehrheit im Unterhaus gibt. Das müssen ja am Ende die Briten selber entscheiden.
Wie optimistisch sind Sie da? Sie kennen sich ja auch ganz gut aus auf der Insel. Also unser Korrespondent hat uns eben gerade gesagt, da er glaubt nicht daran, dass da eine Mehrheit zustande kommt. Haben Sie die Hoffnung, dass das passieren kann?
Also wenn man sich anschaut, war das ja ursprünglich am Anfang eine Forderung von ganz wenigen und von einer ganz kleinen Gruppe nach einem People's Vote, also nach einer erneuten Abstimmung der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger. Und sie gewann so Richtung Weihnachten, um Weihnachten, Anfang des Jahres herum an sehr viel Unterstützung, hat in den letzten Wochen wieder eingebußt. Und das ist jetzt dann natürlich nochmal eine große Kehrtwende. Ich habe schon den Eindruck, dass der Druck auf May steigt, dass ihr Zocken, dass ihr reines Spielen auf Zeit, zu sagen, ich mache nichts anderes als auszusitzen und am Tag vor der Deadline werde ich euch nochmal sagen, das oder den Hard Brexit, dass mehr und mehr darüber sehr verärgert sind und sagen, das ist echt kein faires Spiel, da machen wir nicht mit. Deswegen, der Druck auf May steigt auch in ihrer eigenen Partei. Drei Minister haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall eine Verschiebung des Austrittsdatums. Ich habe den Eindruck, da ist Bewegung drin und dass dieses reine Zocken von May mehr und mehr auch wirklich zu Wut fast führt bei vielen Briten.
Glauben Sie denn auch, dass ein neuerliches Referendum dann anders ausgehen würde als das erste, dass die Briten dann dafür stimmen würden, in der EU zu bleiben?
Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Dafür müsste man hart kämpfen und man müsste auch, glaube ich, dieses Mal als Europäer sich selber engagieren. Beim letzten Mal war ja die Bitte, haltet euch alle raus. Das haben wir alle gemacht. Diesmal ist, glaube ich, der Eindruck, es geht eben auch um uns. Es geht auch um unsere Zukunft. Und ich habe also das Gefühl, dass es diesmal schon mehr Bereitschaft gibt, vielleicht auch nochmal sich Fakten anzuschauen und zuzuhören. Gewonnen ist da gar nichts. Es wird auch diesmal Versuche geben, von außen das wieder zu beeinflussen, die EU weiter zu spalten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Europäer jetzt Klartext reden, dass man auch signalisiert, dass es Zeit gibt für ein zweites Referendum, dass man bereit ist, den Brexit zu verschieben für ein Referendum. Das braucht ja Zeit, dass es dafür eine Bereitschaft gibt. Mehr, glaube ich, können die Europäer momentan gerade nicht tun und bei ihrem Klartext bleiben, dass alles, was May momentan immer wieder verspricht, einfach keinerlei Grundlage hat.
Aber angenommen, das käme so, also ein zweites Referendum, die Briten würden dann vielleicht, wenn Umfragen stimmen, knapp für den Verbleib in der EU stimmen. Wäre das für das Verhältnis nicht ganz, ganz schwierig in der Zukunft? Hätte die EU dann mit Großbritannien nicht einen dauerhaft unzufriedenen Partner? Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Würde das nicht noch viel schlimmer werden?
Also ich kann nur sagen, ein mit sich selbst unzufriedenes Großbritannien und ein strauchelndes Großbritannien außerhalb der EU ist auch überhaupt nichts, was wir uns wünschen können. Großbritannien ist in einer schwierigen Zeit und die wird andauern. Es wird nicht morgen vorbei sein, egal ob jetzt der Brexit kommt oder ob er nicht kommt. Das wird ein schwieriger Partner bleiben. Und unser Interesse ist aber, dass es wir in der EU gemeinsam mit Großbritannien die EU auch erneuern können, voranbringen können. Ein strauchelndes Großbritannien als unser Nachbar hilft den Europäern auch nicht.
Sie haben es gesagt, bevor dem ersten Referendum habe sich die EU, hat sich auch Deutschland unter Umständen zu sehr zurückgehalten. Man hat nicht offensiv geworben. Was heißt das jetzt für diese Ausgangsposition? Jetzt steht hier ein Referendum, ein neues Referendum zur Debatte. Kann man sich da jetzt unterstützend einmischen oder wäre das sogar kontraproduktiv? Also was raten Sie jetzt? Soll Deutschland, soll die EU sich da eher raushalten? Oder wie machen Sie das jetzt, wenn Sie Kontakte haben zu britischen Politikern oder zur britischen Öffentlichkeit in der nächsten Zeit?
Also ich finde immer, dass es wichtig ist, als erstes zu betonen, dass die Entscheidung natürlich bei den Britinnen und Briten liegt und da auch bleibt. Aber zweitens, dass wir es schön fänden, wenn sie dabei bleiben würden. Also dass die Briten auch wissen, dass sie uns nicht egal sind, dass wir sie nicht auf den Mond wünschen. Das unterstellen uns ja manchmal auch manche gerne. Sondern dass wir sie gerne weiter dabei hätten, auch wenn sie in den letzten Wochen und Monaten bestimmt nicht der einfachste Partner waren. Und dann, falls es dann zu einem Referendum wirklich nochmal kommt, dann rate ich uns schon, auch allen wirklich mit in die Überzeugungsarbeit zu gehen, mit vor Ort, mit Britinnen und Briten auch zu reden, vor Ort im Dialog zu sein. Übrigens auch bei uns zu Hause, dass wir es wesentlich stärker überall nochmal erklären. Erstens, warum wir die EU gut finden und zweitens, wie wir sie auch verändern wollen. Also, dass wir auch immer klar mit dazu senden, für uns geht es nicht nur um den Status quo, wir wollen die EU auch besser machen und am besten mit den Briten zusammen.
Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Brandner, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
23 Uhr und gleich 22 Minuten. Der Brexit, der war nur ganz am Rande ein Thema, als die Mitgliedstaaten der EU und der Arabischen Liga heute zu ihrem ersten Gipfeltreffen überhaupt zusammengekommen sind. In Ägypten haben sie sich auf einen Ausbau der Zusammenarbeit verständigt. Beim Thema Menschenrechte gab es aber auch ganz deutliche Differenzen. Das war auch bei der Abschlusspressekonferenz nicht zu überhören. Carsten Kühntop berichtet.
Eine neue Ära der Zusammenarbeit und Koordinierung wollen Araber und Europäer beginnen. So steht es in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens. Es gebe großes Potenzial, gemeinsam Stabilität, Wohlstand und Wohlergehen der beiden Regionen voranzubringen. Dabei werde man innerhalb der globalen Ordnung arbeiten, die auf Multilateralismus und bestimmten Regeln fuße, so die Erklärung. Aus Sicht von Bundeskanzlerin Merkel bilden Europäer und Araber eine Schicksalsgemeinschaft.
Wir sind Länder, die in unmittelbarer Nachbarschaft in sehr vielen Fällen liegen. Und das Schicksal der Europäischen Union hängt von dem Schicksal dieser Länder der Arabischen Liga auch ganz unmittelbar mit ab. Wir haben das erlebt im Zusammenhang mit Migration, mit Flucht.
Beide Seiten verpflichteten sich bei diesem Thema in dem Kommuniqué dazu, den Kampf gegen die, so wörtlich, irreguläre Migration zu verstärken und gegen Menschenschmuggler. Eine gemeinsame Position zum Iran fand man hingegen nicht. Vor allem die Golfstaaten lehnen das internationale Atomabkommen mit dem Iran ab. Die EU unterstützt es hingegen nach wie vor. Schwierig auch das Thema Menschenrechte. Das einschlägige internationale Recht dazu sei zu beachten, heißt es in der Erklärung, in einem Passus, der etwas versteckt war. Und die Zivilgesellschaft spiele eine wichtige Rolle. Auch Merkel hatte dieses Thema direkt angesprochen.
Ich habe in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass wir daran interessiert sind, dass es wirtschaftliche Prosperität gibt. Dass ich aber auch davon überzeugt bin, dass das nur gelingt, wenn es starke Zivilgesellschaften gibt, wenn die Menschenrechte eingehalten werden und diese starken Zivilgesellschaften vor allen Dingen auch die Jugend dieser Länder im Blick hat.
Wie weit Europäer und Araber bei den Menschenrechten tatsächlich auseinanderliegen, zeigte sich während der Abschlusspressekonferenz. Ein deutscher Journalist hatte den Gastgeber, den ägyptischen Präsidenten Assisi, gefragt, ob ihm bewusst sei, dass die EU mit der Menschenrechtslage in seinem Land nicht einverstanden sei. Assisi antwortete sichtlich unwirsch und unterbat sich Belehrungen. Man respektiere die Werte und die Moral der Europäer und bitte um Respekt für die eigenen Werte und die eigene Moral, so der Staatschef. Örtliche Journalisten applaudierten. Zwar einigten sich Araber und Europäer auf regelmäßige Gipfel, wie es scheint, ist man aber von der Sinnhaftigkeit dieses Gesprächsformats nicht vollends überzeugt, denn das nächste Zusammentreffen wurde erst für das Jahr 2022 vereinbart. Auf EU-Seite dürften in 3 Jahren viele neue Gesichter sitzen, auf der Liga-Seite noch immer viele Altbekannte, denn die meisten arabischen Herrscher sind faktisch Regenten auf Lebenszeit. Sei es drum, sagten sich offenbar die Europäer. Bundeskanzlerin Merkel:
Wenn man zum Multilateralismus steht, muss man auch den Multilateralismus anwenden, selbst wenn es schwierig ist und wenn die politischen Systeme sich sehr stark unterscheiden.
Angela Merkel in einem Bericht von Carsten Kühntop. Nach dem Scheitern von Hilfstransporten nach Venezuela versuchen die USA und die Opposition des Landes jetzt, den Druck auf Machthaber Nicolas Maduro noch zu erhöhen. US-Vizepräsident Pence hat die Sanktionen gegen Gouverneure angekündigt, die mitgeholfen haben, die Hilfstransporte zu blockieren. Dabei hatte es ja auch Tote gegeben. Und Pence nimmt jetzt genauso wie Juan Guaido, der selbsternannte Präsident in Bogotá in Kolumbien, an einem Treffen der Lima-Gruppe teil, lateinamerikanische Staaten, die überwiegend einen Machtwechsel in Venezuela befürworten. Ivo Maruschik berichtet.
In einem Punkt sind sich in Bogotá alle einig: Es soll noch ungemütlicher werden für Venezuelas sozialistischen Staatschef Maduro. Die Außenminister der Lima-Gruppe, das sind 13 lateinamerikanische Staaten und Kanada, wollen den Druck erhöhen, um in Venezuela wieder demokratische Verhältnisse herzustellen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um der Diktatur von Maduro und der Kleptokratie, in die sich seine Herrschaft verwandelt hat, die Zukunft zu verbauen. Nicht nur um der Venezolaner willen, sondern für den Frieden und die Stabilität der ganzen Region, sagte Kolumbiens Außenminister Trujillo. Kolumbien fährt zwar eine durchaus harte Linie gegen Maduro, aber mit Druck sei keine Intervention gemeint, wie er klarstellte. Kolumbien stehe nur hinter einer politischen und diplomatischen Lösung. Als vollwertiges Staatsoberhaupt nahm auch Venezuelas Übergangspräsident Juan Guaido an dem Treffen teil. Fast alle Staaten der Lima-Gruppe erkennen ihn als Präsidenten Venezuelas an, nicht als selbsternannten, sondern als legitimen Interimspräsidenten bis zu Wahlen, die möglichst bald stattfinden sollen. Guaido bat um eine Schweigeminute für die Opfer der Ausschreitungen am Wochenende und erneuerte dann seine Vorwürfe gegen Maduro. Hunderttausende chronisch Kranke und Dialysepatienten, die sterben werden, einfach weil die Menschenrechte nicht beachtet werden. Dazu kommt jetzt der Sadismus, Nahrungsmittel und Medikamente zu verbrennen. Präsident Trump steht zu 100% hinter ihnen, antwortete US-Vizepräsident Mike Pence darauf. Seine Teilnahme am Treffen der Lima-Gruppe war eine Überraschung, denn die USA gehören der Gruppe eigentlich gar nicht an. Pence kündigte an, die Sanktionen gegen Maduro und Funktionäre aus dessen Umfeld zu verschärfen. 4 Maduro-treue Gouverneure finden sich jetzt neu auf der Sanktionsliste. US-Amerikaner dürfen keine Geschäfte mehr mit ihnen machen und sollten sie Guthaben in den USA haben, werden diese eingefroren. Darüber hinaus wiederholte Pence die bekannte Position der US-Regierung.
We hope for a peaceful transition to democracy. But as President Trump has made clear, all options are on the table.
Wir hoffen auf einen friedlichen Übergang zur Demokratie, aber alle Optionen liegen auf dem Tisch. Also auch die Option eines militärischen Eingreifens in Venezuela. Doch dieses Säbelrasseln tragen die Lateinamerikaner nicht mit. Neben Kolumbien spricht sich auch Peru klar gegen die militärische Option aus. Mexiko hatte das schon vorher getan. Und Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro hatte seinen Vize Hamilton Mourão nach Bogotá geschickt, einen Armeegeneral. Doch auch Mourão schloss ein militärisches Eingreifen aus. Es sei auch ohne extreme Maßnahmen möglich, die Demokratie im Nachbarland wiederherzustellen. Mourão setzt auf diplomatischen und politischen Druck, ohne Abenteuer, wie er sagte. Und selbst Übergangspräsident Guaido klingt nicht, als würde er auf ein militärisches Eingreifen setzen, um Maduro loszuwerden.
Es ist die Frieden, die prevalecer.
Der Frieden und der Schutz der Bürger müssen Vorrang haben. Es geht nicht um die Frage von Demokratie oder Diktatur, um Massaker oder darum, Leben zu retten. Es geht darum, entschiedenen politischen Druck aufzubauen.
El dilema es entre generar presión Politiker determinada.
Maduro soll also noch stärker isoliert werden. Zumindest in diesem einen Punkt waren sich alle Teilnehmer des Treffens einig. Noch ist aber nicht klar, ob sie auch bei schärferen Sanktionen an einem Strang ziehen werden. Und noch ist auch nicht klar, wie Guaido es schaffen will, in den nächsten Tagen oder Wochen nach Caracas zurückzukehren. Während die Außenminister in Bogotá tagten, versammelten sich dort wieder tausende Menschen zu einer Kundgebung für Maduro.
23 Uhr und gleich 30 Minuten, 11:30. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Und mit Venezuela, mit dem Druck auf Machthaber Maduro, beginnen wir jetzt auch unsere Kurzberichte. Denn Forderungen, einen härteren Kurs einzuschlagen, die kommen auch aus Deutschland. Cecilia Reible.
Der CDU-Europapolitiker David McAllister spricht in der Bild-Zeitung von einer katastrophalen humanitären Lage in Venezuela, einem eigentlich ölreichen Staat. Das Maduro-Regime verwehre den Menschen Nahrungsmittel und lebensnotwendige medizinische Hilfe. Der Außenpolitik-Experte kann sich auch personenbezogene Sanktionen vorstellen, um den Druck auf die venezolanische Regierung zu erhöhen. Sanktionen hält auch der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff für eine Option. Man dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Maduro sein Volk weiter verhungern lasse, sagte er der Bild-Zeitung. Zustimmung kommt vom CSU-Europapolitiker Manfred Weber. Die Weltgemeinschaft dürfe nicht zuschauen, wie die Situation eskaliere. Auch der Grünen-Außenexperte Cem Özdemir spricht sich für mehr Druck gegen die Regierung Venezuelas aus, sollte diese weiterhin humanitäre Hilfe nicht ins Land lassen. Özdemir sagte, Venezuela brauche Verständigung und einen demokratischen Übergang, aber ganz bestimmt keine US-Intervention.
Die Diskussion darüber, ob Deutsche, die als IS-Kämpfer nach Syrien gegangen sind, ob die zurückgeholt werden sollen und müssen, die dauert an. Der CDU-Politiker Patrick Sensburg will da aber differenzieren. Horst Kloiser.
Patrick Sensburg sprach sich im ZDF-Morgenmagazin deutlich gegen eine pauschale Rückholung aller IS-Kämpfer mit einem deutschen Pass aus. Vielmehr strebt der CDU-Politiker eine Prüfung in jedem Einzelfall an. Wer zum Beispiel einen Doppelpass, also zwei Staatsangehörigkeiten besitze, solle nicht zurückgeholt werden. Das Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission im Deutschen Bundestag beruft sich unter anderem auch auf § 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, wonach die Staatsbürgerschaft automatisch entfiele, wenn ein Deutscher für eine fremde Armee kämpfe. Das sei beim Islamischen Staat der Fall gewesen, auch wenn eine Staatsbürgerschaft im IS völkerrechtlich nicht anerkannt gewesen sei. Sensburg wich im Interview mit dem ZDF der Frage aus, wie bei Deutschen zu verfahren sei, die vermutlich Gräueltaten begangen hätten, wo aber Beweise fehlten. Sensburg meinte aber, Deutschland solle bei jungen Mädchen und Frauen, die Deutsche seien und dem IS angehörten, humanitäre Gründe gelten lassen und sie zurückholen.
Noch eine überraschende Nachricht vom Abend. Der iranische Außenminister Zarif hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Karin Senz.
Soziale Netzwerke sind im Iran stark eingeschränkt und bei einem Teil der Führung nicht gern gesehen. Mohammad Javad Zarif hat sie aber schon immer gerne genutzt. Darum überrascht es nicht, dass der 59-Jährige seinen Rücktritt auf Instagram verkündet. Da schreibt er: Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit. Warum er das Amt nicht weiter ausüben kann, schreibt er nicht. Zarif war 6,5 Jahre Außenminister und das iranische Gesicht des Atomdeals von 2015. Er hat ihn massiv mit vorangetrieben. Das hatte ihm allerdings bei Hardlinern im Land wenig Sympathien gebracht. Nachdem die USA den Deal im vergangenen Jahr aufkündigten, wurde der Druck noch stärker auf ihn. Der iranische Präsident Hassan Rouhani muss Zarifs Rücktritt annehmen. Ob er das schon gemacht hat, ist im Moment nicht klar.
5G heißt die neue Technik für deutlich schnelleres Internet. Und für diese schnellen und begehrten 5G-Frequenzen hat die Bundesagentur jetzt 4 Bieter zugelassen. Sebastian Tittelbach.
An der Versteigerung dürfen nicht nur die 3 Mobilfunkkonzerne Telekom, Vodafone und Telefonica teilnehmen. Auch die Drillisch Netz AG verfügt nach Einschätzung der Bundesnetzagentur über die Fähigkeiten und Mittel, ein bundesweites Netz aufzubauen. Laut Jochen Hohmann, dem Präsidenten der Bonner Behörde, ist der Weg für die Auktion nun grundsätzlich frei. Ob der geplante Start am 19. März aber zu halten ist, ist derzeit unklar. Vodafone, Telefonica und inzwischen auch die Telekom haben Eilanträge gegen die Auktionsaufgabe Mindestauflagen gestellt. Über sie entscheidet das Verwaltungsgericht Köln. Laut Telekom ist es kaum möglich, die notwendigen Antennenstandorte in der geforderten Zeit zu errichten. Die Auktion soll in einer Zweigstelle der Bundesnetzagentur in Mainz stattfinden und kann sich über mehrere Wochen hinziehen. Der Erlös könnte Schätzungen zufolge bei rund 5 Milliarden Euro liegen.
In San Francisco hat jetzt ein weiterer Prozess gegen die Bayer-Tochter Monsanto begonnen. Markus Schuler.
In dem neuen Prozess muss das Gericht klären, ob das Unkrautvernichtungsmittel Roundup für den Lymphdrüsenkrebs des Klägers verantwortlich ist. Edwin Hardemann wirft Monsanto zudem vor, dass im vergangenen Jahr von der Bayer AG in Leverkusen übernommen worden war, die Risiken des Produkts verschwiegen zu haben. Der Konzern weist jede Schuld von sich. Als Gegenargument durfte er unter anderem vorbringen, dass der Kläger offenbar seit langer Zeit an Hepatitis C leidet, einer Erkrankung, die Lymphdrüsenkrebs begünstigen soll. Für Bayer könnte der Streit dennoch sehr brisant werden. Bei dem Verfahren handelt es sich um einen sogenannten Bellwether Case. Das ist ein Musterfall in einem Massenverfahren. Der könnte dann richtungsweisend für viele weitere Klagen sein. Bayer ist allein am Gericht in San Francisco mit rund 760 US-Klägern konfrontiert. Insgesamt gibt es aber in den USA rund 9.300 Kläger. Zum heutigen Prozessauftakt sollen die Parteien zunächst ihre Statements abgeben. Danach beginnt die Anhörung, die auf 4 bis 5 Wochen angesetzt ist.
Informationen von Markus Schuler und soweit auch unsere Kurzberichte. Sie hören den Deutschlandfunk und um 23 Uhr und gleich 36 Minuten. Nun wie gewohnt zu den Finanzmärkten und zur Frankfurter Börse, wo der deutsche Index DAX heute wieder fester geschlossen hat. Ulla Herrmann, nein, Jan Blatte macht das heute. Jan Blatte ist das.
Die Aktie des Münchner Zahlungsdienstleisters und DAX-Konzerns Wirecard war zuletzt turbulenten Kursbewegungen ausgesetzt. Grund waren negative Presseberichte zu möglichen finanziellen Ungereimtheiten in Asien. Wegen der massiven Kursbewegungen hat die BaFin die Finanzaufsicht bis auf weiteres Wetten auf fallende Kurse bei Wirecard verboten. Und nun haben die Finanzaufsicht und die Münchner Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie eine drohende neue Attacke von Spekulanten verhindert haben. Letzte Woche gab es von Wirecard ernstzunehmende Informationen über eine geplante weitere Attacke. Demnach wurde auch mit viel Geld versucht, die Medienberichterstattung zu beeinflussen. Von Händlern heißt es, Hintergründe für das Verbot von Wetten auf fallende Kurse mache die Verteidigungserklärungen des Unternehmens glaubwürdiger. An der Börse haben Aktien von Wirecard heute fast 1% zugelegt. Der deutsche Aktienindex DAX hat sich um 0,5% verbessert auf 11.505 Punkte. Der DAX hat ein neues Jahreshoch erreicht. Äußerungen von chinesischer und amerikanischer Seite machen Anlegern weiter Hoffnung auf Lösungen im Handelsstreit. Das hat besonders Autoaktien beflügelt. Papiere von BMW, Daimler oder Volkswagen haben durchschnittlich mehr als 2% zugelegt. Deutlich nach unten ging es für den Chemie- und DAX-Konzern Covestro nach schwachen Geschäftszahlen und einem enttäuschenden Ausblick.
Die deutsche Börse also im grünen Bereich, der DAX 0,5% höher. Aus Frankfurt waren das Informationen von Jan Platte. Leichte Gewinne dann auch an der Wall Street. Der Dow Jones Index, der rückte um 0,23% vor auf 26.092 Punkte. Der Nasdaq hat 0,35% Punkte zugelegt auf jetzt 7.115 Zähler. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag, unser Journal vor Mitternacht und wir bleiben beim Geld. Wer nämlich eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, der muss immer tiefer in die Tasche greifen. Vielerorts sind die Preise regelrecht explodiert und hinzu kommen oft auch noch immens teure Maklergebühren, die in Berlin zum Beispiel meist vom Käufer aufgebracht werden müssen. Das will Justizministerin Barley von der SPD jetzt ändern. Wer den Makler beauftragt, der soll künftig auch zahlen, also häufiger dann auch der Verkäufer. So will das die SPD und stößt damit beim Koalitionspartner auf Widerstand. Theo Gers berichtet.
Wer bestellt, bezahlt. Bundesjustizministerin Katharina Barley will dieses Prinzip auch bei Immobiliengeschäften einführen. Wer den Makler beauftragt, in der Regel der Verkäufer, soll künftig auch dessen Auslagen begleichen. Diese Regel, die seit 2015 schon bei Vermietungen gilt, soll künftig auch die Käufer von Wohnungen und Eigenheimen deutlich entlasten, betont Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
Wir glauben, dass es ein wichtiger Beitrag ist, um den Immobilienerwerb gerade für Normalverdiener und für junge Familien attraktiver, nämlich billiger zu machen.
Rund 3 Milliarden Euro könnten Immobilienkäufer damit im Jahr sparen, vor allem in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Hessen. Dort würden sich die bisherigen Verhältnisse komplett umkehren, weil dort bislang der Wohnungskäufer den Makler allein bezahlt. Bei 5 oder 6% vom Kaufpreis zuzüglich Mehrwertsteuer verteuert dies den Kauf einer 500.000 Euro teuren Immobilie um über 35.000 Euro, die der Käufer künftig sparen würde. In den übrigen Bundesländern, wo sich Käufer und Verkäufer die Maklergebühr teilen, betrüge die Ersparnis immer noch fast 18.000 Euro. Jan-Marco Lutschak, der rechtspolitische Experte der Unionsfraktion, hält dies allerdings für eine Milchmädchenrechnung. Er und Teile der Union lehnen den Vorstoß ab. Begründung: Die Verkäufer werden, wenn sie die Maklergebühr zahlen müssen, diese einfach im Kaufpreis verstecken und diesen erhöhen.
Und das hätte natürlich dann zur Folge, dass das gegebenenfalls sogar kontraproduktiv wäre, weil der Erwerber zum einen nicht entlastet würde, weil der Kaufpreis dann entsprechend höher ist, und gleichzeitig müsste er am Ende zum Beispiel eine höhere Grunderwerbsteuer bezahlen, weil sich das ja vom Kaufpreis wiederum errechnet. Also da muss man sehr aufpassen, dass man am Ende den Erwerbern nicht Steine statt Brot gibt.
Die Union würde lieber die Grunderwerbsteuer begrenzen oder bei dieser Steuer Freibeträge einführen. Die Einnahmeverluste treffen dann aber die Länder, weshalb deren Zustimmung zu den CDU-Plänen höchst unwahrscheinlich ist. Besser stehen da die Chancen, bei den Maklern anzusetzen. Denen drohen Umsatzverluste von 600 Millionen Euro im Jahr. Dies vor allem deshalb, weil Immobilienverkäufer ihr Eigentum künftig lieber selbst verkaufen oder als Verkäufer deutlich niedrigere Provisionen durchsetzen könnten. Die SPD stützt sich zudem auf den Wohngipfel vom vergangenen September, bei dem Union und SPD übereinkamen, beim Kauf von selbstgenutztem Wohnraum eine Senkung der Maklerkosten anzustreben. Darauf pocht jetzt auch die SPD, betont Johannes Fechner.
Also die SPD-Minister und die Unionsminister und die Kanzlerin, die haben das eindeutig auf dem Wohngipfel vereinbart. Da ist jetzt die Autorität, das Durchsetzungsvermögen der Kanzlerin gefragt, diese gemeinsame Regelung auch in der Unionsfraktion durchzusetzen. Das erwarten wir, da hat sie uns ihr Wort gegeben.
Doch der Widerstand formiert sich. Marco Wanderwitz, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnen- und damit auch Bundesbauministerium, hält den Systemwechsel bei den Maklergebühren schlicht für untauglich. Jan-Marco Lutschak, der Rechtsexperte der Unionsfraktion, aber auch der Immobilienverband IVD, können sich als Kompromiss vorstellen, dass die Maklerkosten künftig überall im Lande von Käufer und Verkäufer je zur Hälfte zu tragen wären. Das wiederum geht aber der SPD nicht weit genug, betont deren rechtspolitischer Sprecher Johannes Fechner.
Wir stehen auf der Seite der Immobilienkäufer und wollen diese entlasten.
Wer bestellt, soll auch bezahlen. Der Streit um die Maklergebühren, ein Streit auch in der Großen Koalition. Jetzt Informationen von Theo Gers. Millionenstrafen für Autokonzerne im Dieselskandal. Daran hat man sich fast schon gewöhnt, auch hierzulande. Volkswagen musste im vergangenen Jahr wegen Verletzung der Aufsichtspflichten, so wird das dann genannt, 1 Milliarde Euro zahlen. Bei Audi waren es 800 Millionen. Verglichen damit kommt BMW jetzt mit 8,5 Millionen Euro geradezu billig davon. Doch die Vorwürfe sind auch ganz andere und die Staatsanwaltschaft spricht jetzt von einer Softwarepanne bei der Abgasreinigung. Michael Watzke mit den Einzelheiten.
Die Staatsanwaltschaft München I, zuständig für Wirtschaftskriminalität, erhebt ein rekordverdächtig hohes Bußgeld gegen den Münchner Autobauer BMW. 8,5 Millionen Euro für eine Ordnungswidrigkeit. Oberstaatsanwältin Anne Leiding.
Die Staatsanwaltschaft München I hatte ja seit Anfang 2018 gegen unbekannte Mitarbeiter der BMW AG ermittelt und es ging dabei um prüfstandsbezogene Abschalteinrichtungen und insoweit auch um mögliche Betrugstaten.
Vor rund einem Jahr hatten 104 Staatsanwälte der Münchner Behörde die Firmenzentrale von BMW durchsucht. Seitdem hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob es bei BMW eine ähnliche Motorabschalteinrichtung gab wie bei Volkswagen. Ob also ein BMW-Dieselfahrzeug auf dem Teststand durch illegale Software weniger Stickoxid ausstößt als im Normalbetrieb.
Nach umfangreichen Ermittlungen haben wir herausgefunden, dass sich eben der Vorwurf des Betruges insoweit nicht bestätigen lässt, aber dass es eine fehlerhafte Bedatung gab.
Eine fehlerhafte Bedatung, das bedeutet, ein oder mehrere Sachbearbeiter bei BMW sollen sollen Motorsoftware versehentlich falsch kopiert haben. Dies sei fahrlässig geschehen und sei in der Qualitätssicherung des Unternehmens niemandem aufgefallen. Es betraf genau 7.965 Fahrzeuge der besonders PS-starken und abgasintensiven Modellreihen 750 XD und M550 XD.
Darin sehen wir eine fahrlässige Aufsichtsverletzung. Dafür ist eben jetzt dieser Bußgeldbescheid ergangen.
BMW hat das Bußgeld sofort akzeptiert und bezahlt. Unmittelbar nach Erlass teilte das Unternehmen mit, man werde keine Rechtsmittel einlegen. Kein Wunder, mit diesem Bußgeldbescheid kommt das Unternehmen günstig davon. Während andere Autohersteller wie Volkswagen mit Milliardenschäden kämpfen, kann BMW das Narrativ des sauberen Herstellers aufrechterhalten, zumindest bisher. Der Münchner Autokonzern gibt keine Interview-Statements zum Thema ab, schreibt aber auf Anfrage des Deutschlandfunks, Zitat, bei dem vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Betrug. Das Aufspielen eines falschen Softwarebausteins war ein handwerklicher Fehler, der ärgerlich ist und den das Unternehmen bedauert. Zitat Ende. Bereits im Frühsommer 2018 habe BMW die fehlerhafte Software in den weltweit knapp 8000 Fahrzeugen korrigiert. So günstig 8,5 Millionen Euro auch sein mögen, für ein Bußgeld ist es eine erstaunlich hohe Summe, die die Münchner Oberstaatsanwältin Anne Leiding so erklärt.
Bei dem Bußgeld sollen vor allen Dingen die gegebenenfalls auch nur mittelbaren Vorteile abgeschöpft werden, die das Unternehmen eben aus den ersparten Aufwendungen mutmaßlich gezogen hat.
Für BMW spreche, so Leiding, dass das Unternehmen vollumfänglich kooperiert und seine Qualitätssicherung seitdem reformiert habe. Man könne daher davon ausgehen, dass der Fehler nicht noch einmal passiere.
8,5 Millionen Euro Strafe für BMW wegen einer, so haben wir das eben von Michael Watzke gehört, wegen einer Ordnungswidrigkeit. Weil die Große Koalition von ihren Klimazielen erst einmal abgerückt ist, steht insbesondere auch die Umweltministerin Svenja Schulze in der Kritik. Doch jetzt drückt die SPD-Politikerin beim neuen Klimaschutzgesetz bei den Vorgaben für 2030 aufs Tempo. Sie will die anderen Ressorts stärker mit in die Verantwortung nehmen und wird dabei auch von Finanzminister Scholz unterstützt. Doch beim Koalitionspartner in der Union rumort es, wie Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Fast ein Jahr lang, also genau so lange, wie die schwarz-rote Koalition jetzt im Amt ist, führte der Klimaschutz in der Bundesregierung ein Nischendasein. Das hat sich seit letzter Woche grundlegend verändert. Was als Grummeln im Koalitionsausschuss begann, schwillt nun an zu einer lauten Diskussion. Seitdem Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD ihren Entwurf zum neuen Klimaschutzgesetz vorgelegt hat, ist die Debatte eröffnet.
Ich bin mir sicher, dass auch die Unionsparteien wollen, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen und dass sie mithelfen werden, dass wir das richtige Gesetz dafür auf den Weg bringen.
Also ich sehe das anders. Wir haben vereinbart, dass wir ein Klimaschutzgesetz bis zum Ende des Jahres machen. Und die Union steht auch zu den Klimazielen, die entsprechend vereinbart worden sind. Nur die Art und Weise, wie die Bundesumweltministerin das umgesetzt hat, das gefällt uns nicht.
Erwidert im ARD-Fernsehen Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef im Bundestag. Das Ziel, erstmals ein eigenes Gesetz für den Klimaschutz, haben CDU, CSU und SPD in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Die Umsetzung ist jedoch umstritten. Das federführende Umweltministerium benennt im erst wenige Tage alten Gesetzentwurf für jedes Ressort konkrete Zahlen. Welche Ministerin und welcher Minister darf künftig wie viel klimaschädliche Emissionen in seinem Ressort ausstoßen.
Entscheidend ist jetzt, dass alle ihre Hausaufgaben machen.
Sagt Matthias Miersch, Vizevorsitzender und umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
Es ist nicht nur Sache der Umweltministerin, nicht nur Sache des Finanzministers, sondern natürlich, wenn ich ein Wirtschaftsressort habe, dann muss ich mich um die Zukunft der Industrie kümmern. Wenn ich ein Verkehrsressort habe, brauche ich eine Zukunftsvorstellung von Mobilität. Alle Ministerinnen und Minister sind letztlich in einem Boot. Am Ende muss die Bundesregierung liefern.
Das Klimaschutzgesetz liefert also nur den Rahmen. Die jeweiligen Maßnahmen legt jedes Ressort selbst fest und verfehlt es die eigenen Ziele, muss es die Kosten dafür aus dem eigenen Haushalt tragen. Die Umweltministerin fordert damit mehr Eigenverantwortung von ihren Kabinettskollegen. Für Schulze hat das Prinzip Freiwilligkeit beim Klimaschutz ausgedient. Christdemokrat Brinkhaus fühlt sich hingegen bevormundet.
Jetzt kann ich natürlich sagen, der Verkehrsminister, der muss jetzt dafür sorgen, dass entsprechend die ganzen Sachen eingeschränkt werden. Wenn das nicht vernünftig begleitet wird, dann bedeutet das, dass Mobilität für die Menschen eingeschränkt wird, dass Benzinpreise erhöht werden müssen.
Das Klimaschutzgeld kostet, verschweigen die Befürworter des neuen Gesetzes. Gesetzentwurfs nicht. Die konkreten Kosten seien jedoch schwer einschätzbar, heißt es aus dem Bundesumweltministerium. Die Grünen schlagen deshalb Kompensationen vor. Im Gegenzug für steigende Umweltausgaben könnten die Bürger etwa bei Lohnsteuern und Sozialabgaben entlastet werden, schreibt Ralf Füchs heute in der Welt. Der langjährige Grünen-Politiker zählt zum Realo-Flügel. Hubert Weiger, Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, stärkt unterdessen der schwer unter Beschuss geratenen Umweltministerin den Rücken. Ihr Haus habe über Jahre hinweg immer mehr Kompetenzen abgeben müssen.
Umso notwendiger ist, dass das Umweltministerium jetzt die Kompetenz im Bereich des Klimaschutzes ernst nimmt und ein eigenes Gesetz vorlegt.
Die Kernaufgabe beim Klimaschutz soll künftig allerdings nicht das Umweltministerium übernehmen, sondern ein 7-köpfiger Klimarat. Er wird berufen vom Bundestag, ist aber zusammengesetzt aus Vertretern ganz unterschiedlicher Gremien. Dieser Klimarat würde dann überprüfen, ob die jeweiligen Maßnahmen zum Klimaschutz in den einzelnen Sektoren ausreichen. Die Union lehnt auch das strikt ab. Sie nennt bisher jedoch keine eigenen Vorschläge, wie sich die deutschen Klimaschutzziele bis 2030 konkret einhalten lassen.
Aus Berlin ein Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Und jetzt noch zum Echo auf die Missbrauchskonferenz im Vatikan, das eher kritisch ausfällt. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands etwa beklagt, konkrete Maßnahmen oder Pläne habe der Papst nicht formuliert. Ebenso wenig hätten Forderungen von Opferverbänden, die zum Gipfel nicht offiziell eingeladen worden seien, Widerhall gefunden. Die Rede des Papstes lasse sogar befürchten, dass nicht wirklich an einer Erneuerung der Kirche gearbeitet wird. Ganz so kritisch sieht man das in der deutschen Politik nicht. Sabine Müller mit den Reaktionen.
Manche Politiker und Ministerien in Berlin fassen das Thema Missbrauchskonferenz mit eher spitzen Fingern an. Der religionspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hermann Gröhe etwa lässt ausrichten, dass er die Thematik nicht kommentieren möchte. Und das offiziell für Religionsfragen zuständige Bundesinnenministerium will eigentlich keine Bewertung des Treffens vornehmen.
Es ist natürlich zunächst auch erstmal eine innerkirchliche Angelegenheit, jedenfalls bezogen auf diesen Gipfel.
Sprecher Stefan Ruwe Glösenkamp äußert aber die Hoffnung, die katholische Kirche möge den Schwung der Konferenz mitnehmen, um aufzuklären, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Opfer zu entschädigen. Viele andere in der Hauptstadtpolitik reden dagegen ganz offen und der Tenor ähnelt sich meist.
Den Worten des Papstes müssen jetzt auch Taten folgen,
sagt Maximilian Kall, Sprecher von Justizministerin Katharina Barley. Genauso sieht es CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Der Papst hat klare Worte gefunden, aber ich sehe das ähnlich wie Kardinal Marx, der gesagt hat, jetzt sind die richtigen Worte gefunden, aber jetzt müssen auch Taten folgen.
Die katholische Kirche werde sich in Zukunft an den Worten ihres Oberhaupts messen lassen müssen, meint Konstantin von Notz, der religionspolitische Sprecher der Grünen, und ruft nach Strukturreformen in der Kirche. Die Konferenz könne nur ein Anfang gewesen sein, meint auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und fordert verlässliche, dauerhafte Strukturen, um den sexuellen Missbrauch von Kindern aufzudecken, aufzuklären und möglichst zu verhindern. Die religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion Christine Buchholz erwähnt bei ihrem Ruf nach Strukturreformen explizit den Zölibat und die repressive Sexualmoral der Kirche, die angegangen werden müssten. Diese beiden Punkte spricht auch der religionspolitische Sprecher der SPD Lars Castellucci an. Darüber hinaus hat er eine weitere Forderung.
Insbesondere fordere ich, dass mit Staatsanwaltschaften dort, wo noch etwas aufzuklären ist, vollumfänglich kooperiert wird. Kirchenrecht darf nicht über nationales Recht gestellt werden.
Justizministerin Katharina Barley betont, es dürfe bei der Aufklärung keine Geheimarchive geben. Unter anderem im Vatikan lagern viele tausend Kirchenakten, die für die Missbrauchsermittler bisher nicht zugänglich sind. Der AfD-Abgeordnete Volker Münz unterstützt den Ruf nach Kooperation der Kirche mit den Ermittlern. Ihm ist es aber wichtig zu betonen, es dürfe keine Kampagne gegen die katholische Kirche geben.
Ich habe so manchmal das Gefühl, da werden ganz andere Interessen mitverfolgt, um die Kirche insgesamt zu schwächen.
Weil auf der Konferenz in Rom keine konkreten Maßnahmen beschlossen wurden, befürchtet Stefan Ruppert von der FDP, dass die katholische Kirche eine wichtige Chance auf einen Neuanfang vertut. Verlorenes Vertrauen, so Ruppert, könne nur wiederhergestellt werden, wenn die Kirche keinen Zweifel daran lasse, dass sie kein Vertuschen und Wegsehen mehr dulde.
Ein Bericht von Sabine Müller und um 23 Uhr und 53 Minuten jetzt wie gewohnt zur Presseschau. Jörg Christian Schillmüller ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Und zwei Themen stehen besonders im Fokus: die Maklergebühren beim Immobilienkauf und das Spitzentreffen zwischen EU und Arabischer Liga. War dieser Gipfel ein Misserfolg, fragt sich der Kölner Stadtanzeiger. Nicht unbedingt. Die gegenseitige Bedeutung der Nachbarregionen anzuerkennen ist überfällig. Die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt: Der erste Gipfel der Vertreter dieser beiden unterschiedlichen Welten ist ein wichtiges Puzzleteil für eine friedliche Entwicklung. Krieg, Bürgerkrieg, Terror, Flucht, Klimawandel, Hunger, all das kann nicht mehr isoliert betrachtet werden. Die Zeitung Die Welt geht auf die EU ein. Die Europäer, wenn man das Ungesagte recht versteht, sind längst heimlich dankbar, wenngleich mit Diskretion, wenn einer von den starken Männern der Region dafür sorgt, so wie Ägyptens Marschallpräsident Sisi, dass sich die Dramen der Jahre 2011 und 2015 nicht so bald wiederholen. Die Freie Presse aus Chemnitz fragt sich, was Europa tun könne. Kurzfristig nur wenig, langfristig aber viel. Dazu gehören unter anderem ein fairer Handel, Direktinvestitionen oder der Stopp der Rüstungsexporte. Darauf hat die EU bislang nur unzureichende Antworten gefunden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle greift das auf. Die Einheit Europas wird bei manchem Thema gerade von Deutschland herausgefordert. Bei den Rüstungsexporten etwa ist Deutschland mit seiner skeptischen Haltung allein und stößt Franzosen und Briten vor den Kopf. Wenn Deutschland es mit mehr Europa ernst meint, wird es in dieser heiklen Frage nachgeben müssen. Nun ins Inland und zu den Maklerkosten beim Kauf einer Immobilie. Der Ansatz von Justizministerin Barley ist vernünftig, finden die Stuttgarter Nachrichten. Wer bestellt, bezahlt. Das ist ein normales Prinzip in der Marktwirtschaft. Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen spricht von einem Stück mehr Gerechtigkeit. Dagegen kritisiert die Märkische Oder-Zeitung: Wie vorher auch, muss der Käufer die Kotage des Maklers als Teil des Preises für die Immobilie ansehen. Der einzige Unterschied ist, dass er das Geld nicht mehr dem Makler direkt geben muss. Über den Umweg eines höheren Verkaufspreises wird er ihn aber weiter bezahlen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung sieht Alternativen zu Barleys Vorschlag. Auch eine Deckelung der Provision kann Immobilienerwerber entlasten. Möglich wäre auch eine jeweils hälftige Beteiligung von Käufern und Verkäufern an den Kosten, wie das vielerorts ohnehin schon praktiziert wird. Und wenn es der Regierung tatsächlich ernst ist, mit deutlich geringeren Kaufnebenkosten, dann sollte sie endlich auch die zum Teil aberwitzig hohe Grunderwerbsteuer ins Visier nehmen. Das sieht die Neue Osnabrücker Zeitung genauso. Der Plan der Ministerin bleibt Stückwerk, solange die Länder nicht endlich auch die Grunderwerbsteuer senken. Das kostet Geld, klar. Doch Bayern und Sachsen machen es vor. Als einzige Bundesländer haben sie noch den alten Steuersatz von 3,5% und zugleich die geringste Pro-Kopf-Verschuldung.
Die Zeitungen von morgen, schon gelesen von Jörg Christian Schillmüller. Nach den Nachrichten beschäftigt sich die Sendung Fazit noch einmal mit der Vergabe der Oscars gestern Abend. Und das war das Journal für vor Mitternacht. Heute mit Martin Sagatta im Studio. Eine gute Nacht. Ja.